Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Pressetelefonkonferenz der Heidelberger Druckmaschinen AG zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019-2020. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Thomas Fichtel übergeben. Bitte schön.
Ja, guten Morgen und vielen Dank auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem regelmäßigen Call zu den Zahlen, zusammen heute mit unserem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Hunsdörfer, und unserem Finanzvorstand, Herrn Wassenberg. Also, ich übergebe Ihnen das Wort.
Vielen Dank. Guten Morgen aus Wiesloch, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie heute zum ersten Mal in veränderter Besetzung zu unserem Heidelberg-Quartalscall begrüßen. Unser neuer Finanzvorstand Markus Wassenberg und ich werden Ihnen gemeinsam die Entwicklung unseres Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr und den Status quo zu unserer strategischen Weiterentwicklung erläutern. Anschließend freuen wir uns auf Ihre Fragen. Doch zunächst möchte ich kurz auf die aktuellen Veränderungen in den Gremien eingehen. Lassen Sie mich mit dem Wechsel an der Aufsichtsratsspitze beginnen, den wir vergangene Woche bekannt gegeben haben. Herr Dr. Jaschinski, der seit 12 Jahren dem Heidelberger Aufsichtsrat angehört, legt sein Amt aus persönlichen Gründen Ende November nieder. Dies bedauere ich aufrichtig, respektiere es aber natürlich. Ich danke Herrn Dr. Jaschinski auch im Namen des gesamten Führungskreises und der Mitarbeiter ausdrücklich für seinen Rat und Einsatz als Aufsichtsratsmitglied bzw. in den letzten 4 Jahren als Vorsitzender. Mit Dr. Martin Sonnenschein hat der Aufsichtsrat einen überaus kompetenten Nachfolger benannt, der uns bei der Fortsetzung der digitalen Transformation mit viel Erfahrung als Ratgeber zur Seite stehen wird. Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Sonnenschein. Seine langjährige industrielle Erfahrung, insbesondere auch bei digitalen Transformations- und Innovationsprojekten, passt hervorragend zu Heidelbergs Herausforderungen. Zudem haben wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden, unsere Führungsstrukturen weiter zu verschlanken und auch den Vorstand von Heidelberg neu aufzustellen bzw. zu verkleinern. Stefan Plenz, bisher unser Vorstand Technik und verantwortlich für das Segment Heidelberg Digital Technology, wird uns zum Ende seines laufenden Vertrages im Juni 2020 im beiderseitigen Einvernehmen verlassen. Dazu später mehr. Nun zum operativen Geschäft. Das zweite Quartal hat gezeigt, dass unsere Strategie grundsätzlich stimmt, unser Geschäft aber gleichzeitig nach wie vor sehr volatil ist und die Marktbedingungen herausfordernd sind. Insgesamt ist es uns nach dem wenig erfreulichen Jahresauftakt gelungen, in den Monaten Juli bis September eine insbesondere vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt solide Halbjahresperformance zu erreichen. Positiv hervorzuheben sind im Quartal die Verbesserungen bei wichtigen operativen Kennzahlen, dem Auftragseingang, den Umsatzerlösen und der Profitabilität. Insbesondere unsere Technologieführerschaft durch Digitalisierung im Kerngeschäft Bogen Offset ist nach wie vor Treiber für Innovationen und sorgt derzeit vor allem in den USA und China für steigende Umsätze und steigende Marktanteile. Positiv beigetragen haben auch digitale Geschäftsmodelle und ein zunehmend höherer Anteil an wiederkehrenden Umsätzen aus Vertragsgeschäft und E-Commerce. Beispielsweise liegt der Anteil unseres neuen Subskriptionsgeschäfts am Auftragsbestand bereits bei über 10%, Tendenz weiter steigend. Das zeigt, unsere strategische Ausrichtung stimmt und zahlt sich mehr und mehr aus. Unser Ziel ist es, mittelfristig rund 1/3 des Gesamtumsatzes aus langfristigen und wiederkehrenden Verträgen zu generieren und so Heidelberg zukünftig deutlich unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen zu machen. In Summe haben wir damit die Lücken und Rückstände aus den ersten 3 Monaten im zweiten Quartal annähernd kompensiert. Damit sehen wir uns unverändert auf Kurs, unsere Jahresziele eines stabilen Konzernumsatzes und einer EBITDA-Marge vor Restrukturierungsmaßnahmen zwischen 6,5 und 7% zu erreichen. Dies ist aber noch lange kein Grund, uns entspannt zurücklegen. Das zeigt der Blick nach vorne. Während wir dank einer positiv verlaufenden Print-China-Messe in Asien und einer erfreulich hohen Nachfrage in Nordamerika in beiden Regionen substanziell zulegen konnten, ist die Entwicklung, wie dies nach Q1 avisiert hatten, in Deutschland und Teilen Europas deutlich rückläufig. Hier machen sich die anhaltenden Investitionszurückhaltungen aufgrund der konjunkturellen Eintrübung und der Rezessionssorgen negativ bemerkbar. Auch die Bundesregierung, der IWF sowie unser Branchenverband VDMA machen uns keine Hoffnung auf Besserung in den kommenden Monaten. Alle drei haben ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2019 für Deutschland und Europa deutlich gesenkt und auch für 2020 größere Unsicherheiten und Risiken aufgezeigt. Neben diesen konjunkturellen Risiken müssen wir auch noch andere Effekte ausgleichen. So setzen die hohen Investitionen in die digitale Transformation unsere Ergebnismarge zunehmend unter Druck. Wie gehen wir mit dieser Entwicklung um? Den konjunkturellen Risiken tragen wir Rechnung, indem wir die digitale Transformation von Heidelberg weiter konsequent vorantreiben und den Anteil wiederkehrender Umsätze durch den Ausbau des Vertragsgeschäfts, wie erläutert, schnell ausbauen. Erste Erfolge sehen wir bereits im zweiten Quartal. Den zu erwartenden Druck auf unseren Margen wollen wir ganz bewusst durch einen noch konsequenteren Fokus auf die Kosten reduzieren. Ziel ist es, alles daran zu setzen, unsere Profitabilität zu sichern. Lassen Sie mich hierfür drei Beispiele für laufende und bereits angestoßene Maßnahmen nennen. Erstens, unseren Produktionsfootprint werden wir mit einem neuen Standortkonzept optimieren, das heißt mehr Produktlinien in China fertigen, den Produktstandort in St. Gallen in der Schweiz schließen und in China ein Joint Venture mit Masterwork zur Teilefertigung Anfang 2020 starten. Damit werden wir unsere Produktionskosten in den kommenden 3 Jahren signifikant senken. Zweitens werden wir unser Produktportfolio bezüglich der Profitabilität überprüfen und uns von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Teilen auch trennen. Für die Weiterentwicklung unseres Digitaldruckportfolios befinden wir uns in konkreten Gesprächen mit potenziellen Entwicklungspartnern, um unsere Ziele schneller erreichen zu können und Entwicklungskosten zu reduzieren. Drittens werden wir die Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen und unsere Organisations- und Führungsstruktur weiter verschlanken, um die Effizienz in unserer Organisation nachhaltig zu steigern und die Kosten weiter zu reduzieren. Digitale Transformation bedeutet, näher an den Kunden zu rücken und durch flachere Hierarchien schneller auf deren Bedürfnisse reagieren zu können. Die Verantwortung liegt bei den Mitarbeitern, die im direkten Kundenkontakt stehen. Wie ich bereits zu Beginn des Calls kurz erwähnt habe, beginnen wir auf der obersten Ebene. Wir verkleinern den Vorstand und werden die Ressorts neu aufteilen und dadurch fokussierter, agiler und effizienter arbeiten. Das Ressort Technologie mit den Funktionsbereichen Forschung und Entwicklung und Produktion sowie die Geschäftsfelder Sheetfed, Digital, Label und Postpress werde ich selbst übernehmen. Mein Ziel wird es sein, die operative Exzellenz in der Produktion weiter zu steigern und ich werde unsere Forschung und Entwicklung noch stärker als bisher am Kunden ausrichten und auf das Kerngeschäft konzentrieren. Die Themen Digitales, Service und Vertrieb werden bei Dr. Ulrich Herrmann liegen. Er wird unseren Vertrieb effizienter gestalten, indem er unsere Vertriebswege digitalisiert. Außerdem wird das Lösungsgeschäft mit Subskriptionsangeboten und IoT ausbauen. Markus Wassenberg wird das Ressort Finanzwesen weiterhin verantworten und die Ertragskraft von Heidelberg steigern sowie neue digitale Geschäftsmodelle und Beteiligungen finanzieren. Auch der Bereich Einkauf wird neu bei ihm aufgehängt, um auch hier die Potenziale zu heben. Die Position von Stefan Plenz, der zum Ende seines Vertrages im Juni 2020 im beiderseitigen Einvernehmen ausscheiden wird, wird nicht nachbesetzt. Der Vorstand dankt ihm bereits jetzt für sein äußerst erfolgreiches Engagement hier bei Heidelberg. Stefan Plenz hat nicht nur den Aufbau einer modernen Produktionsstruktur mit einem sehr erfolgreichen Standort in China verantwortet, sondern auch das innovativste und erfolgreichste Produktportfolio unserer Industrie, das den Weg von Heidelberg in die digitale Zukunft ermöglicht, mitgestaltet. An dieser Stelle möchte ich nun meinem neuen Vorstandskollegen Markus Wassenberg übergeben, der, wie Sie wissen, seit Anfang September an Bord ist. Markus, the floor is yours für Details zu unseren Finanzkennzahlen und zum Ausblick.
Ja, lieber Rainer, vielen Dank für die netten Worte und die freundliche Einleitung. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, mich kurz kennenzulernen, Ihnen dann meine ersten Eindrücke von Heidelberg schildern und dann vor allen Dingen natürlich einen tieferen Einblick in unsere Zahlenwelt zum Halbjahr 2019-20 geben. Ich bin verheiratet, 52 Jahre alt, habe einen 9-jährigen Sohn, war früher der CFO der Rolls-Royce Power Systems AG in Friedrichshafen, habe ich 4 Jahre lang gemacht, davor 3 Jahre Finanzvorstand bei Senvion. Und Finanzvorstand hat immer bedeutet, ich habe beispielsweise Einkauf gemacht oder auch war der Arbeitsdirektor, habe also ein bisschen breiteres Portfolio gehabt und bin sicher, dass das jetzt auch hilft in der Zeit, die Rainer gerade dargestellt hat. Ich bin genau 66 Tage jetzt hier als Finanzvorstand und freue mich wirklich noch jeden Tag nach Heidelberg gekommen zu sein, denn dieses Unternehmen ist was ganz Besonderes. Wir haben hier eine langjährige Tradition, gleichzeitig aber eine hohe Innovationskraft und dann diesen unbändigen Willen, uns digital zu transformieren und das in einem Kontext, der sich wirklich dynamisch verändert, weil er auch total global ist. Das spürt man, egal wo man ist in diesem Unternehmen, aber am meisten spürt man das hier in Wiesloch, weil hier Produktion, F&E und die Strategie in einer ganz besonderen Form vernetzt werden und wirklich täglich sich austauschen. Ich glaube, ich kann hier wahnsinnig helfen beim Thema digitale Transformation. Ich kann das organisieren, das habe ich in den beiden anderen Unternehmen auch vorangetrieben und vor allen Dingen aber auch dafür sorgen, dass wir hier langfristig und stabil finanziert sind. Die andere Stärke, die ich mitbringe, ist, dass ich verschiedene Transformationsprogramme geführt habe, die das Thema Performance Enhancement zum Hintergrund haben. Denn meine ersten Tage hier in Heidelberg haben mir gezeigt, dass neben der Transformation von einem Maschinenbauer zu einem Unternehmen, das zunehmend digitaler wird, vor allen Dingen aber die substanzielle und nachhaltige Verbesserung der Profitabilität im Vordergrund stehen muss. Denn wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann stellen wir eben fest, wir haben einen relativ stabilen Umsatz gezeigt über die letzten Jahre, aber leider eben auch nur ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern. Das ist nicht Rainers Anspruch, das ist nicht mein Anspruch, das ist nicht der Anspruch meiner Vorstandskollegen und der Mannschaft. Das muss besser werden. Die Gründe für die bisher unbefriedigende operative Performance sind, soweit ich das nach 66 Tagen schon sagen kann, im Wesentlichen die sehr hohe Vorleistung in die digitale Transformation, die nötig ist. Zum anderen aber die Strukturkosten, die aus einem sehr breiten Produktportfolio und einer noch nicht effizient genug arbeitenden Organisation resultieren. Ich möchte jetzt nochmal ganz deutlich sagen, wir haben wirklich tolle Produkte, ausgezeichnete Produkte und ein sehr profitables Kerngeschäft. Und dennoch, wir werden uns fokussieren müssen, wir müssen stärker über Partnerschaften nachdenken in der digitalen Welt und die Organisation deutlicher, schneller umbauen, um die Profitabilität zu stärken. Und Herr Rainer hat es eben gesagt, meine Agenda wird sein, der Abbau von Kosten, die Steigerung der Prozesseffizienz und die Fokussierung unseres Portfolios. Das wird mein Schwerpunkt sein in den nächsten 18 Monaten. So viel zu den ersten, vielleicht noch groben Erkenntnissen an Bord dieses sehr spannenden Unternehmens. Ich freue mich drauf, mit Ihnen sehr transparent, sehr offen darüber zu reden und komme jetzt zu den Finanzkennzahlen. Rainer Hundsdörfer hat es eben schon gesagt, die Welt ist so ein bisschen zweigeteilt. Wir hatten in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, ein schwaches Geschäft. Andererseits hatten wir eine sehr besondere Entwicklung in den USA und vor allen Dingen einen deutlichen Anstieg der Auftragseingänge in China. Wir sehen aber insgesamt, dass in der konjunkturellen Entwicklung, die ja Rainer auch schon dargestellt hat, die Kunden mit ihren Abschlüssen etwas zögerlicher sind. Und das führt dazu, dass wir einen leichten Rückgang im Auftragseingang haben im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand, das, was wir im Köcher haben, der stieg von 654 Millionen im Vorjahr auf 756 Millionen jetzt in diesem Quartalsende. Und das bildet wirklich eine super gute Basis für den Jahresendspurt. Der Umsatz nach 6 Monaten, der lag leicht über dem Vorjahreswert. Nach dem Rückgang im ersten Quartal zeigt unser zweites Quartal eine Erholung des Umsatzes von 570 Millionen auf 620. Das wird vor allen Dingen, wir sagten das bereits, auf das gute Absatzvolumen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zurückzuführen. Die EBITDA-Marge ohne Restrukturierungsergebnis stieg auf 6,2% an. Vorjahr lag sie bei 5,5%. In dem Wert von 69 Millionen sind rund 8 Millionen aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 enthalten. Das EBIT ohne Restrukturierungsergebnis betrug nach den ersten 6 Monaten 27 Millionen. Das sind 5 Millionen mehr als im Vorjahr. Das Restrukturierungsergebnis von 5 Millionen liegt im Wesentlichen an der Schließung eines kleinen Lachsstandortes im ersten Quartal. Das Ergebnis nach Steuern ist mit 16 Millionen nach 6 Monaten noch negativ. Wir gehen aber davon aus, dass wir bei steigendem Umsatz, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, die Gewinnschwelle erreichen werden. Der Free Cashflow ist nach wie vor durch eine höhere Kapitalbindung im Bereich Networking Capital und unsere Investitionen in die digitale Transformation gekennzeichnet und der beläuft sich auf 100 Millionen Euro. Das sind 14 Millionen mehr als im Vorjahr. Rainer hat das ja gerade schon dargestellt. Die Hauptgründe für das hohe Net Working Capital sind die Lagerbestände für den Hochlauf des Umsatzes im zweiten Halbjahr, insbesondere im Bereich der Digitaldruckmaschinen, aber auch die hohe Kapazitätsauslastung in unserem chinesischen Werk. Und das führt dazu, dass die Durchlaufzeiten vergleichsweise hoch sind. Beim Net Working Capital und beim Free Cash Flow sind wir damit ehrlich gesagt noch weit von den Zielen entfernt, die wir zum Ende des Geschäftsjahres erreichen wollen. Die geplanten Investitionen werden deshalb in den nächsten Monaten wie geplant sukzessive um 20 Millionen reduziert. Die Projekte zur Optimierung der Durchlaufzeiten und zur Verbesserung, zur Optimierung der Lagerbestände, einem besseren Forderungsmanagement sind im Gange und werden die Kapitalbindung um rund 50 Millionen reduzieren. Das wird sich jedoch erst zum Ende des Geschäftsjahres herausstellen, weil wir wie immer das höchste Umsatzvolumen des Jahres in unserem letzten Quartal erwarten. Das insgesamt definierte Liquiditätspotenzial von 100 Millionen aus den beschriebenen Maßnahmen muss unser festes Ziel bleiben. Nur so können wir den Cashflow zum Ende des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Der Leverage stieg vorübergehend auf 2,1 und wir erwarten, dass er sich zum Ende des Geschäftsjahres wieder unter 2 begibt. Wir kommen jetzt zur Bilanz. Und da muss ich Ihnen sagen, dass das Eigenkapital sich gegenüber dem Stichtag zum 31. März 2019 um rund 150 Millionen auf 250 Millionen Euro verringert hat. Das liegt zum einen auf den realisierten Verlust nach 6 Monaten. Vor allen Dingen liegt es aber an dem zum Bilanzstichtag deutlich niedrigen Zinssatz von 1,1% für inländische Pensionen. Deshalb sinkt die Eigenkapitalquote im Konzern auf 10%. Ende März waren es noch 17%. Wie bereits erwähnt, stieg die Nettoverschuldung aufgrund des negativen Free Cashflow auf rund 355 Millionen Euro an. Einschließlich IFRS 16 sind es dann rund 416 Millionen. Soweit meine Kommentare zum Quartal. Wir beginnen nun mit der Q&A. Operator, würden Sie bitte die Fragerunde starten?
Gerne. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1, auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, für Ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt nun von Bernd Freitag von der FAZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Schöne Grüße nach Wiesloch. Herr Hundshofer, vielleicht zu dem Programm, was Sie jetzt angestoßen haben, zum ersten die naheliegende Frage, ob auch Stellen gestrichen werden und dann zu dieser Produktionsverlagerung. Zum einen, wenn Sie sagen, gar nicht schließen, vielleicht könnten Sie noch mal kurz sagen, was denn dort bisher produziert wurde. Und welche Teile der Produktion denn jetzt nach China wandern könnten. Vielleicht auch noch ein Wort dazu, was dieses Programm dann im Zweifel kostet. Und auch noch zu dem Programm, wenn Sie sagen, Sie wollen das Portfolio verschlanken, das haben Sie ja schon eine Zeit lang getan, sodass man sich jetzt als Außenstehender fragt, was denn tatsächlich noch wegfallen könnte, um quasi ein integrierter Druckmaschinen Hersteller zu sein. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage. Der Druck auf die Marge, mir ist nicht klar, warum der denn jetzt weiter steigt. Das liegt an der Zurückhaltung der Kunden, also an den schwächeren Umsätzen, oder warum hat sich jetzt nochmal ein Druck aufgebaut?
Ja, Freitag, vielen Dank für die Fragen. Wir haben ja einen weiteren Personalaufbau durch eine große Anzahl von Altersteilzeitverträgen praktisch vorprogrammiert und wir werden diesen Abbau nutzen, um eben auch unseren Produktionsfootprint sukzessive zu verbessern. Wir werden also mehr Plattformen, mehr Dinge auch in China produzieren, weil das auch der Wachstumsmarkt ist. Und es macht großen Sinn, es eben dann auch in China zu produzieren. Wir haben heute schon neben der Technologieführerschaft, die wir in China auch ganz klar und deutlich zeigen können, den riesen Vorteil, eben die Fabrik in China zu haben und in lokaler Währung fakturieren zu können. Und das beides, die Technologie und die Präsenz in China, helfen hier natürlich enorm. das Thema Schließen unserer Fabrik in St. Gallen. Dort werden Maschinen, Komponenten, Maschinen gebaut für unsere Etikettendruckmaschinen. Und wir verlagern diese Arbeitsplätze sukzessive in das Werk, das wir in Langgöns, das in der Nähe von Gießen haben, und bauen dort die Produktionskapazitäten entsprechend auf und werden dann den Produktionsstandort in der Schweiz komplett schließen. Portfoliooptimierung ist natürlich ein Thema, das nicht nur einmal ist, das man immer wieder und ständig machen muss. Das sind einzelne Produkte, die man sich anschauen muss und auch einzelne Geschäfte. Und Heidelberg hat nach wie vor eine ganze Reihe von Themen, die gar nicht direkt zum Kerngeschäft gehören, und auch daran arbeiten wir. Und der Margendruck, ganz klar, der kommt aus zwei Richtungen. Einmal durch ein verändertes Produktmix. In Deutschland, das ist fast auch wie bei den Autos, werden immer die hoch ausgestatteten Maschinen verkauft, während in den Schwellenländern und auch in Asien etwas niedriger ausgestattete Maschinen, die dann eben auch, sage ich mal, etwas ungünstigere Margen haben, weil sie eben weniger ausgestattet sind. Und last not least, es ist schwieriger geworden in dem konjunkturellen Umfeld, die Preiserhöhungen umzusetzen, die wir sonst jedes Jahr eigentlich immer hingekriegt haben. Das ist natürlich schwieriger geworden. Das gibt zum Schluss den Margendruck.
Darf ich noch fragen, werden denn jetzt unterm Strich Stellen wegfallen in dem Programm, und noch die Frage zu den Kosten, die diese Schließung und der vielleicht die Produktionsverlagerung mit sich bringen?
Also die Kosten, Ja, also wir haben ja in unserer Planung immer diese rund 20 Millionen Restrukturierungskosten, die sind damit abgedeckt. Und ich sage mal, das Thema Altersteilzeitverträge ist ja auch kein ganz billiger Abbau, aber der ist ja in unserer Planung bereits eingepreist. Das heißt, wir werden hier keine exorbitanten zusätzlichen Kosten generieren, sondern es ist eben ein gleitender Abbau, und die Stellen, die wir natürlich mit teuren Altersteilzeitverträgen und vorgezogenen Ruheständen abgebaut haben, werden natürlich auch in der Regel nicht eins zu eins ersetzt werden, sondern wir werden eben die Möglichkeit nutzen, das nach außen zu geben. Man muss nicht immer alles selber machen oder eben an anderen Standorten zu produzieren. Da gehört auch dieses Joint Venture dazu, dass wir in China mit unserem Partner MK im Moment gerade formieren, das dann Anfang nächsten Jahres operativ werden wird.
Danke.
Wir kommen nun zu einer Frage von Matthias Groß vom Mannheimer Morgen. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wollte doch noch mal einmal nachfragen, was der Kollege Bernd Freitag auch schon angesprochen hat, die Verlagerung nach China. Vielleicht könnten Sie es doch auch noch etwas deutlicher mal sagen, in welchem Umfang jetzt in China Personal auf und im gleichen Zuge in Wiesloch Personal abgebaut wird. Wie viele Produktlinien sind das denn, die nach China verlagern sie wollen, und ja, in welchem Zeithorizont soll das passieren? Sofort, oder was haben Sie sich da vorgenommen? Gibt es nicht da auch Bedenken, was Qualität angeht? Sie haben ja immer gesagt, Sie wollen die Standardmaschinen in China fertigen, aber das Anspruchsvolle bleibt in Wiesloch. Rücken Sie jetzt ein Stück weit davon ab. Dann wollte ich, Herr Hundsdörfer, noch einmal Sie ansprechen auf die letzten Wochen, wo es ja einige Kritik auch an Ihrer Person aus dem Aufsichtsrat, nicht vom gesamten Gremium, aber von einzelnen Mitgliedern gab, in Gestalt von dem Herrn Rürsch vor allen Dingen. Da kursierte ja sogar ein Mitarbeiterbrief, der mehr oder weniger fingiert oder durch eine PR-Agentur erstellt war. Wie gehen Sie damit um? Lassen Sie das jetzt so stehen, oder haben Sie nicht auch Bedenken, was die Loyalität von dem Herrn Rürsch angeht? Haben Sie da irgendwelche Schritte eingeleitet? Haben Sie das geplant? Und die dritte Frage, wenn ich einmal dabei bin, Eigenkapitalquote hatten Sie schon angesprochen, die ist ja doch auf recht erschreckende 10% jetzt abgesunken. Auf welchen Wert wollen Sie den denn mittelfristig wieder hochtreiben?
Also zunächst mal sind es keine Verlagerungen, die wir nach China machen, sondern wir reagieren dort auf die gesteigerte Nachfrage Und was wir vor allem tun, und das ist eben der wesentliche Teil, die Profitabilität zu erhöhen, wir werden die Lokalisierung in China unserer Produkte weiter erhöhen. Die liegt heute bei gut 50%. Wir trauen es uns zu, das in Richtung 85% zu bekommen. Und das können wir abdecken mit unter anderem diesem Joint Venture, das wir beginnen, wo wir Teile, weil es eben ein Joint Venture ist, nicht nur einkaufen, sondern eben unter unserer Regie und unseren Qualitätskriterien produzieren. Zum Thema Qualität in China kann ich wirklich stolz sagen, dass das ein Werk ist, das genau den gleichen Qualitätsstandard hat, wie wir sie in Deutschland hier haben. Und dies, Herr Groß, ist auch absolut notwendig, weil wenn eine Maschine aus China kommt, dann wird die doppelt so kritisch betrachtet. Also wenn die einen Fehler hat oder hätte, dann wäre das viel kritischer, als wenn er aus Deutschland kommt. Und ich kann wirklich mit Stolz sagen, dass wir übrigens auch durch großen Einsatz von Stefan Plenz dort ein Werk aufgebaut haben, das wirklich mustergültig ist und einen Qualitätsstandard hat, dass wir wirklich sagen können, es spielt keine Rolle, wo eine Heidelberg-Maschine herkommt, sie entspricht den höchsten Produktqualitäten. Die Aussage möchte ich auch nochmal machen und wiederholen, die wir gesagt haben. In China bauen wir zukünftig auch hauptsächlich Standardmaschinen, natürlich eben dem Markt und der Nachfrage entsprechend auch größere und weitere Maschinen. Die Hochleistungsprodukte und auch die neuen Produkte bleiben in der Nähe der Entwicklung, nämlich in Wiesloch. Und Sie wissen auch, wir haben ja die Entwicklung mitten ins Werk gesetzt. Da macht es ganz viel Sinn, natürlich die neuen Themen auch nahe dran zu produzieren. Und es wird auch in Zukunft bleiben. Neue Entwicklungen müssen entwicklungsnah sein und das wird auch so sein. Zum Thema Mitarbeiterbrief möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Ich halte es für Unfug, das ignoriere ich. Wir haben andere Dinge zu tun, die sind viel wichtiger. Und ich glaube, wir haben auch geschafft, unseren Aufsichtsrat wieder zu einen und auch mit unserem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, mit dem Herrn Dr. Sonnenschein, gewinnen wir auch hier, glaube ich, eine Kompetenz, die uns sehr, sehr hilft und auch hilft, den Aufsichtsrat letztendlich zu einen. Die Eigenkapitalquote ist natürlich ein Thema, das würde ich jetzt ganz gerne meinem CFO überlassen. Ich sage nur, natürlich hätte ich am liebsten 50%, aber das ist noch ein langer Weg und wir werden fleißig dran arbeiten. Aber
ja, danke Rainer. Vielleicht darf ich das von meiner Seite auch ergänzen. Wir haben hier, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeitsatmosphäre im Vorstand zusammen. Das macht viel Spaß. Wir haben den Rückhalt vom gesamten Aufsichtsrat und wir können, glaube ich, hier die Dinge gut zusammen nach vorne tragen. Und ich bin ganz froh, dass ich mit Rainer Hundsdörfer, mit so einem CEO zusammenarbeiten darf. Ich kann da jede Menge lernen und freue mich jeden Tag über den Austausch, den wir haben. Nach der Eigenkapitalquote hatten Sie gefragt. Da sage ich Ihnen natürlich, der erste Schritt, eine höhere Eigenkapitalquote zu haben, ist, unsere Profitabilität zu steigern. Da arbeiten wir jetzt sehr nachdrücklich dran. Das Problem, was wir aber außerdem haben, ist, wir haben sehr hohe Pensionsrückstellungen, einfach geprägt durch unsere Mitarbeiterstruktur. Und jede Änderung des Zinssatzes, die wir gar nicht kontrollieren können, schlägt da massiv rein. Wir haben jetzt etwa 70 Millionen dadurch verloren, dass sich der Zinssatz um etwa 0,5 Prozentpunkte verändert hat nach unten. Und das ist natürlich etwas, das können Sie so schnell gar nicht korrigieren. Das ist eine rechnerische Größe. Die gute Nachricht daran ist ja auch, dass das Konzerneigenkapital nicht wirklich haftet, sondern da kommt es auf die AG an. Und die AG hatte ja zum letzten Jahr noch eine Eigenkapitalquote von 34%. Die finde ich jetzt in der Größenordnung ganz stabil und wäre froh, wenn sich der Zinssatz wieder in normalen Bahnen bewegen würde, da mittelfristig hinkommen.
Okay.
Wir kommen nun zu einer Frage von Barbara Klaus von der Rhein-Neckar-Zeitung.
Guten Morgen. Ich wollte noch mal gern zurückkommen auf die Auswirkungen in Wiesloch-Walldorf. Ich hatte im Kopf, dass Sie eigentlich immer gesagt haben, die Mitarbeiterzahl bleibt in etwa stabil. Bleibt es dabei? Können Sie beziffern, wenn nicht, wie viel weniger es werden? Dann wollte ich mal hören, wie es mit der Kurzarbeit aussieht. Gibt es jetzt Kurzarbeit in Wiesloch-Walldorf und in welchem Umfang, in welchen Bereichen? Und ich wüsste gerne, wie viele Subskriptionsverträge es jetzt inzwischen gibt.
Vielen Dank, Frau Klaus, für die Frage. Die Mitarbeiteranzahl insgesamt, wenn man das mittelfristig betrachtet, glaube ich, wird sich sogar noch steigern. Die Mitarbeiter in der klassischen Produktion, glaube ich, werden sich eher verringern. Das hängt damit zusammen, dass wir eben andere Geschäftsmodelle verfolgen, dass wir andere Strukturen verfolgen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Ungewissheit, genau wann das passiert. Weil wir haben ja in Wiesloch zukünftig immer noch nicht nur unsere ganzen Hochleistungsdruckmaschinen, sondern das ganze Portfolio unserer neuen Digitaldrucktechnik, das früher oder später hochlaufen wird und früher oder später auch einen großen Anteil der Beschäftigung hier sichern wird, neben den Dingen, die eben das Betreiben neuer Geschäftsmodelle wie Subskription bedeuten. Deshalb kann ich Ihnen schwer jetzt konkrete Zahlen nennen, nur die Tendenz, die ist genau diese, dass wir mehr Menschen mit Geschäftsmodellen, mit neuen Dingen beschäftigen werden. Wir werden natürlich auch Dinge produzieren und vielleicht, wenn eines Tages die Digitaldrucktechnik wirklich dominiert, was durchaus nicht auszuschließen ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch das Wachstum in den Fabriken deutlich größer wird. Subskriptionsverträge haben wir bereits rund 60 abgeschlossen, aber noch viel wichtiger ist, rund 35 Verträge sind jetzt schon seit einiger Zeit in Betrieb, produzieren. Wir rechnen jeden Monat die Kosten mit unseren Kunden ab und beweisen, dass es eine echte Win-Win-Situation ist für unsere Kunden. Die steigern ihre Produktivität in der Regel 30% oder sogar mehr. Und für Heidelberg ist es zusätzliches Geschäft, das durchaus auch bessere Margen hat als das klassische transaktionale Geschäft. Also die Strategie stimmt und wir treiben sie eben so schnell, wie wir können. Da braucht es auch finanzielle Mittel, deshalb sind wir da auch nicht beliebig steigerbar, treiben wir eben entsprechend voran. Das Thema Kurzarbeit, wir machen Kurzarbeit so in den Bereichen, wo es passt, relativ flexibel. Es gibt Bereiche, die arbeiten kurz, es gibt aber auch Bereiche, die arbeiten nicht kurz, weil wir da eben Dinge zu erledigen haben. Wir handhaben das, glaube ich, in bewährter Weise sehr geschickt, um, sage ich mal, die Kosten im Griff zu haben und trotzdem unsere Kunden an keiner Stelle hängen zu lassen.
Aber Sie können jetzt keine Größenordnung sagen, wie viele Menschen das betrifft oder so?
Kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht so richtig greifbar sagen, weil es sehr unterschiedlich und sehr flexibel gehandhabt wird. Eben da, wo wir es brauchen, setzen wir ein und da, wo wir es nicht brauchen, eben nicht.
Danke.
Meine Damen und Herren, noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt nun von Karl Malik, Premedia Newsletter GmbH. Bitte schön.
Einen schönen guten Morgen, Herr Hundsdörfer, Herr Wassenberg und lieber Thomas Fichtel. Ich habe zwei Fragen an Sie. Das erste ist der Auftritt auf der Kupa. Mit Stefan Blenz verlässt doch ein Heidelberger Urgestein nach vielen Jahrzehnten das Unternehmen. Und wie Sie selbst sagen, hat er sehr erfolgreich gewirkt. Ist das nicht eine Lücke, die es eigentlich im Sinne der Fortentwicklung des Unternehmens vielleicht doch wieder mit einem entsprechend qualifizierten Manager zu schließen wäre? Und die zweite Frage ist die, Ihr Auftritt auf der Drucker selbst, wird sich das, der Fokus Ihres Auftrittes auf das klassische Druckmaschinenmodell, also Nass-Offset-Druck, oder doch verstärkt auf den Digitaldruck mit Primefire und Co. konzentrieren?
Ja, Herr Malik, vielen Dank für die Frage. Natürlich reißt ein Stefan Plenz hier eine große Lücke an Kompetenz und Erfahrung und Wissen. Das ist gar keine Frage. Aber er hat nicht nur eben selbst gewirkt, sondern er hinterlässt auch ein großes Team an sehr, sehr fähigen Leuten, die halt heute in der zweiten Reihe sind, die, ich sage mal, dann manchmal auch Raum kriegen, um sich dann auch zu entfalten. Also wir haben ja sehr, sehr breite Kompetenz bei Heidelberg in all diesen Bereichen. Und das ist auch eine der Leistungen, die Stefan Plenz gemacht hat, eine sehr, sehr leistungsfähige Führungsmannschaft aufgebaut. Deshalb, glaube ich, brauchen wir uns an der Stelle keine allzu großen Sorgen machen. Und wir werden diese Lücke dann, denke ich, auch schließen können. Die Drupa hat im Prinzip drei Schwerpunkte, möchte ich mal sagen. Wir werden natürlich unser Kerngeschäft, Bogen-Offset-Druck, nach wie vor mit Nachdruck weiterentwickeln. Das Thema Smart Print Shop, das Thema Push-to-Stop ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, es lässt sich weiterzuentwickeln. Das Thema Automatisierung und Produktivitätssteigerung ist ein Fokus auch wiederum auf der Drupa, sowohl für den Commercial Print als auch für den Verpackungsdruck gleichermaßen. Der zweite große Schwerpunkt ist selbstverständlich Digitaldruck. Unsere Themen Primefire für den Verpackungsdruck ist natürlich richtungsweisend. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass Heidelberg sich hier einen Vorsprung erarbeitet hat vor allen anderen Anbietern, den wir auch weiterhin nicht nur verteidigen, sondern ausbauen zu versuchen werden. Und deshalb ist es der zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt sind natürlich die Digitalisierung, die Geschäftsmodelle, die Plattformgedanken, an denen Heidelberg auch sehr, sehr konsequent arbeitet, die unseren Kunden eine hochkomfortable End-to-End-Prozesslandschaft bieten werden und letztendlich auch helfen werden, unseren Kunden, die sich für Heidelberg entscheiden, und das ist die Hälfte der Branche ganz grob, eben erfolgreicher zu machen, als die, die es nicht tun.
Darf ich da noch eine Frage nachschieben? Ich wurde von russischen Interessenten und Kunden angefragt. Wird es im Rahmen der Drupa vielleicht eine Möglichkeit geben, ihr doch herausragendes Forschungs- und Technologiezentrum bei Heidelberg sehen zu können?
Selbstverständlich. Wir werden auch bei der Drupa unser Werk wieder für alle Kunden aufmachen und wir werden dort, ich sage mal ganz frech, eine Parallelmesse gestalten, die dann eben nicht nur die Produkte, sondern auch das Making-of darstellt. Also das Innovationszentrum ist ein wesentliches Element, auf das wir übrigens auch außerordentlich stolz sind. Es ist nicht nur für unsere Branche einzigartig, es ist einzigartig im gesamten Maschinenbau. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo wir stolz sein können. Und das zeigen wir natürlich auch außerordentlich gerne.
Ja, vielen Dank.
Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie Stern 1, um eine Frage zu stellen. Unsere nächste Frage kommt nun von Stefan Eder, VDI Nachrichten, bitteschön.
Guten Tag in die Runde, guten Tag Herr Hundstorfer, Herr Wassenberg und Herr Fichtel. Ich wollte nochmal auf das Thema Kerngeschäft zurückkommen, weil irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was Sie dazu zählen und was da vor allen Dingen in Zukunft nicht mehr dazu gehört. Sie machen ja sehr viel Sachen im Bereich Leistungselektronik und solche Sachen verkaufen das anscheinend ja auch ganz erfolgreich, wie Sie mir mal erzählt haben. Also können Sie da ein bisschen mehr Futter dran geben, wo Sie sich da in Zukunft noch selbst engagieren wollen und was Sie nicht mehr tun wollen?
Also zunächst mal, unser Kerngeschäft ist alles, was mit Drucken zu tun hat, und zwar von ganz vorne, von der Druckvorlage bis hinten zum fertigen Produkt. Der ganze Workflow und alle Software und alle Maschinen und alle Technologien, die wir brauchen, egal ob das Bogen Offset ist, ob das digital ist oder was auch immer, oder auch Flexo, selbst das hat ja Heidelberg im Programm für unsere drei Kundensegmente Commercial, Packaging und Label. Das ist das Kerngeschäft. Jetzt machen wir noch ringsrum noch ein paar Sachen, die haben gar nichts damit zu tun, die einfach aus den Kompetenzen kommen, wie zum Beispiel, um ihn nur eins zu nennen, das Thema Software, für Dokumentation und solche Dinge. Das sind Sachen, wo man sich natürlich immer fragen kann, müssen wir das haben? Es ist schön, es ist auch profitabel. Das stellen wir alles auf den Prüfstand. Das Kerngeschäft ist alles, was mit Drucken zu tun hat und alles, was das Drucken für unsere Kunden unterstützt.
Sie werden also nicht in irgendwelchen Bereichen bei den Drucktechnologien beschneiden?
Natürlich nicht. Wir müssen hier das gesamte Spektrum bespielen. Und letztendlich ist für uns ja das Drucken als solches wichtig. Die Technologie, die wird sich verändern. Die hat sich auch immer wieder verändert. Und Heidelberg wird der Veränderer sein.
Vielen Dank.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie mich noch mal kurz zusammenfassen, wo Heidelberg heute steht. Erstens, die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass unsere Strategie grundsätzlich stimmt. Der Anteil der Subskriptionsverträge steigt, Immer mehr Kunden setzen auf unsere digitale Lösung im Bogen Offset und verbessern damit ihre Produktivität. Der Digitaldruck kommt ebenfalls voran und fängt zunehmend an zu greifen. Neue Geschäftsmodelle entstehen mit der Möglichkeit, die eben diese Technologie anbietet. Und durch gezielte Investitionen in unser Kerngeschäft sichern wir unsere weltweite Markt- und Technologieführerschaft, die heute schon dominant ist und auch in Zukunft dominant sein. Zweitens ist aber auch klar, die weltweite Konjunktureintrübung macht sich auch bei unseren Kunden und damit natürlich auch bei uns immer mehr bemerkbar. Daher werden wir uns in den kommenden Monaten noch konsequenter auf Kostendisziplin und die Sicherung unserer Profitabilität fokussieren. Und drittens, wir alle bei Heidelberg haben ein klares Ziel, die Sicherung unserer Markt- und Technologieführerschaft als Gesamtanbieter end-to-end von Maschinen, Consumable, Software, Services zum Nutzen unserer Kunden auf der ganzen Welt. Digitale Transformation und digitale Dienstleistungen machen nur einen Sinn, wenn sie wirklich auch einen Nutzen für unsere Kunden stiften, und darauf konzentrieren wir uns. Hierfür arbeiten alle Kolleginnen und Kollegen jeden Tag hart und ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir Heidelberg dieses Ziel erreichen werden und nach wie vor der Dreh- und Angelpunkt für die Druckindustrie bleiben werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.